Es war nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs. Während eines Spaziergangs mit seinem Sohn forderte ein Vater diesen plötzlich auf, eine Mauer hochzusteigen und in seine Arme zu springen. Daraufhin kletterte der Junge auf die Mauer, zögerte kurz und sprang. Der Vater war ja da. Im entscheidenden Moment zog dieser jedoch seine Arme zurück und ließ den Jungen ins Leere fallen. Sein Ziel war, der Junge sollte doch ein Mann werden, der hart im Nehmen ist. Für den Jungen bedeutete diese eigenartige Lektion jedoch eine Katastrophe. Äußerlich hatte er sich zwar nicht verletzt, aber innerlich war etwas zerstört worden, das viele Jahre brauchte, um wieder zu heilen. Das Vertrauen. Noch als erwachsener Mann litt er darunter. Später fand er zum Glauben an Jesus Christus. Er erlebte, dass Gott wie ein verlässlicher Vater ist, der niemals seine Arme zurückzieht und sein Kind nie täuscht. Im 2. Thessalonicher Brief steht im Kapitel 3: Der Herr ist treu, der wird euch stärken und bewahren vor dem Bösen. Dieser Vater war eben nicht treu, jedenfalls nicht voll und ganz. Ich will nicht sagen, dass er seinen Sohn nicht geliebt hat, aber er konnte nicht in sein Herz schauen und konnte nicht sehen, was er anrichtet mit dieser Lektion. Und heute soll es, so letztes Mal ging es um die Nachfolge, folge du Jesus nach, und heute geht es darum, der treue, der liebende Gott. Gott meint es gut mit dir. Aber zunächst, wie weit geht die Liebe unter uns eigentlich? Klar, in der Familie, ne? Die Frau, der Mann, die Kinder, dann die Geschwister, geistliche oder auch leibliche, dann Freunde, dann Fremde. Es nimmt doch immer weiter ab, wenn wir ehrlich sind. Auch die Bereitschaft, treu zu dem zu stehen, was man irgendwann mal zugesagt hat, nimmt doch immer irgendwie weiter ab. Aber wir Menschen können lieben und sollen es auch, Gott sei Dank. Doch wir wollen uns anschauen, wie der liebt, der der Ursprung aller Liebe ist. Gottes Versprechen gelten den Menschen, der Menschheit in Gänze und dem Einzelnen. Aus Liebe hat Gott versprochen, die Errettung vor uns selbst, von unserer Schuld und Sünde, wenn wir an ihn glauben. Die Hilfe zur Freude und zum Tragen der Last. Und auch bei den kleineren und scheinbar unbedeutenden Dingen des eigenen Lebens, da wo es um einen persönlich geht, will er dabei sein. Zunächst einmal die Errettung aus Sündennot. Ein kurzer Abriss über die Heilsgeschichte, Gottes Heilsgeschichte mit den Menschen. Gott versprach den Menschen direkt nach ihrem Sündenfall ja schon ihre Erlösung. Ein Retter aus ihrem Stamm würde den Feind besiegen. Danach hatten die Menschen etwa 1600 Jahre Zeit, nach Gott zu fragen, Gott kennenzulernen, ihn zu loben und zu preisen und sich auf den Retter zu freuen. Stattdessen wurden sie immer böser und verdorbener. So böse und verdorben, dass Gott sie auslöschen musste. Aber nicht alle. Noah und seine Familie, wissen wir, wurden gerettet durch die Sintflut hindurch. Das Versprechen Gottes durch seine Treue und Liebe galt weiter. Und Gott wusste sehr wohl, welche Sünden weiter aus diesen Menschen hervorgehen würden, als er das tat. Später bauten die wieder zahlreich gewordenen Menschen einen Turm, um ihre Eigenständigkeit zu beweisen. Und daraufhin musste Gott sie zerstreuen, damit dieser Gedanke sich nicht in allen festsetzt, die Gottesferne und die Überheblichkeit, damit sie ihre Stellung wieder erkennen. Und noch später wählte er Abraham, bevor dieser Gott kannte, bevor dieser sich hatte bewähren können. Aber er sah sein Herz. Und Abraham war nicht gerade perfekt, aber er glaubte Gott. Und die Bibel nennt ihn einen Glaubenshelden. Das haben wir gerade in der Bibelstunde durchgenommen. Und schon interessant, wer alles ein Glaubensheld ist und warum. Und auch die Nachkommen Abrahams waren vielseitig im Sündigen. Sie waren Lügner, Betrüger, Mörder und Ehebrecher. Und schließlich wurden sie ein ganzes Volk, das in einem fremden Land hauste und sich mit dem dortigen König und dessen Gott dann arrangiert hatte. Aber der treue Gott und der liebende Gott hatte seine Versprechen nicht vergessen, und so rettete er dieses Sündervolk. Erst aus der Knechtschaft und dann vor den eigenen Fehlern und Dummheiten. Und trotz aller Sünden brachte er sie in das versprochene gute Land. Und sie nahmen es mehr oder weniger gut ein und begannen dann wieder fremden Göttern nachzulaufen und wieder eigene Wege zu gehen. Und Gott zeigte ihnen, dass sie ohne ihn nichts sind und demütigte sie, aber er rettete sie auch vor ihren Feinden. Und dann wollten sie einen König haben, wie alle Heidenvölker um sie herum. Und dieses Wunschkönigtum führte sie am Ende in die Teilung des Reiches und in noch mehr Abfall. Und die Sünde wuchs weiter. Und wir kennen das Zeugnis der Schrift, nur wenige Könige versuchten sich gegen den Abgrund des Verderbens zu stemmen. Und in all der Zeit vergaß Gott seine Versprechen nicht und legte auch die Abstammungslinie des großen Retters fest. Aus dem Hause David sollte er kommen. Und dieses Königtum sollte auch nicht aufhören, trotz aller Sünde. Und wir wissen, dass die Linie bis Jesus nicht unterbrochen wurde, auch wenn die Linie vergessen wurde, aber sie ist nicht erloschen. Und dann kam endlich der Retter, 2000 Jahre ist das ja schon her. Und er kam anders, als man es sich gedacht hatte, als die Großen es sich gewünscht hätten. Er war kein furchtbarer Herrscher, sondern er war sanftmütig und predigte das Wort. Er heilte den Körper, die Seele und den Geist derer, die an ihn glauben wollten. Am Ende starb er am Kreuz, um die Schuld zu bezahlen, die wir angehäuft haben und hatten. Deswegen haben wir auch gerade das Abendmahl genommen, weil er eben dieses Werk verbracht hat. Er war der Einzige, der das konnte. Der Einzige, der selber schuldlos war. Gottes Sohn. Gott. Und dass Jesus gekreuzigt wurde, war das Schlimmste, was jemals auf dieser Welt geschehen ist. Das Geschöpf hasst seinen Schöpfer und will ihn töten und tut es am Ende auch. Der Schuldige tötet den Unschuldigen. Gut, das ist nichts Neues, meinen wir. Nur dieser war wirklich und wahrhaftig unschuldig. Das ist wie der Staub, der sich gegen die Herrlichkeit erhebt oder der Wassertropfen gegen das Weltmeer. Hatte Gott schon in der Wüste das Volk vernichten wollen, wie viel mehr wäre es jetzt angebracht gewesen, die ganze Welt zu zerstören? Aber er tat es nicht. Denn er liebte seine Schöpfung und seine Geschöpfe. Gott gab seinen eingeborenen Sohn und nur so konnten wir errettet werden. Das Glauben bekennen wir. Nur so konnte er sein Versprechen halten. So sehen wir seine Treue. Und dass Jesus für uns starb, ist aber auch das Beste und Größte, was jemals geschehen ist. Das größte Wunder im Universum, die Rettung des Sünders, die Wiedergeburt, die Vergebung der Sünden. Und mir geht es darum, dass wir sicherlich, was bekannt ist, erkennen, so ist Gott. Wir brechen unsere Versprechen, aber er hält seine. Wir laufen vor Gott davon, aber er kommt zu uns. Wir schwelgen in unserer Sünde, also leidet er als Retter für uns. Und eines Tages wird der Retter wiederkommen, den Kopf der Schlange wahrhaftig zertreten und dann werden wir immer bei ihm sein. Und das ist das Erlösungswerk, das die Bibel beschreibt, in ihrer ganzen Breite. Wenn wir es einmal von Anfang bis Ende durchlesen wollen, redet die Bibel von dem Erlösungswerk Gottes für die Menschen. Aber auch das persönliche Erlösungswerk in dir können wir in der Bibel nachlesen. Und auch dort können wir die Liebe und Treue Gottes erkennen. Auch dir und mir gibt er lange Zeit, um ihn zu erkennen und von der Sünde wegzugehen hin zu ihm. Denn wir leben ja noch. Er hat uns noch nicht gerichtet, er hat uns noch nicht gestraft, sondern er gibt uns Zeit. Er hat auch zu dir und zu mir gesprochen, wenn du ihn kennst, als wir ihn eben noch nicht kannten oder auch noch nichts von ihm wissen wollten. Den ersten Schritt hat er gemacht. Und auch er will uns ein gelobtes Land führen und heraus aus der Knechtschaft. Und auch wir sind auf dieser Reise störrisch und irren vom Weg ab. Aber er lässt uns nicht am Wegesrand liegen, wenn wir das tun, sondern er geht uns nach und bringt uns zurück. Und so gilt auch uns persönlich das Versprechen, dass wir ins gelobte Land kommen, wenn wir mit ihm gehen. Nur wenn wir ihn verlassen wollen, wenn wir weggehen wollen und auch auf sein Anrufen und sein Nachgehen nicht mehr reagieren, dann kommen wir eben nicht mehr an dieses gelobte Land. Und dann können wir auch die Ewigkeit nicht mit unserem Herrn verbringen, der uns so sehr liebt. Durch die Liebe und Treue Gottes können wir Frieden und Freude in diesem Leben, in dieser gefallenen Welt haben. Wir haben vorhin gehört von Kriegen, von Krankheiten. Wir wissen, dass wir alle in irgendwo in irgendeiner Form in unserem Leben Probleme vielleicht haben, Ungemach haben, Schwierigkeiten haben, Sorgen haben. Aber Gott ist größer als diese und will uns Friede und Freude geben. Wenn wir im Jesaja-Buch Kapitel 40 aufschlagen und dann ab Vers 28 lesen, dann lesen wir Folgendes. Weißt du nicht, hast du nicht gehört? Der Herr, der ewige Gott, der die Enden der Erde geschaffen hat, wird nicht müde noch matt. Sein Verstand ist unausforschlich. Er gibt dem Müden Kraft und Stärke genug dem Unvermögenden. Die Knaben werden müde und matt und die Jünglinge fallen. Aber die auf den Herrn harren, kriegen neue Kraft, dass sie auffahren mit Flügeln wie Adler, dass sie laufen und nicht matt werden, dass sie wandeln und nicht müde werden. Also mit Gott ist es anders. Wenn du müde bist, will er dir Kraft geben. Und wenn du etwas nicht kannst, wenn du etwas nicht alleine schaffst, dann will er dir die Stärke dafür geben, dass du es doch schaffst. Jesus sagt im Johannesevangelium Kapitel 16, solches habe ich mit euch geredet, dass ihr in mir Frieden habet. In der Welt habt ihr Angst, aber seid getrost, ich habe die Welt überwunden. Also in der Welt, wenn wir in der Welt sind, erleben wir tagtäglich die Sorgen und das, was uns irgendwie überspülen will. Und wir dürfen aber wissen, dass das nicht größer ist als unser Herr. Und da kurz davor hat er gesagt, den Frieden lasse ich euch, meinen Frieden gebe ich euch. Ich gebe euch nicht, wie die Welt gibt. Euer Herz erschrecke nicht und fürchte sich nicht. Das ist nicht nötig. Dass es nicht immer gelingt, ist eine andere Sache. Aber wir brauchen uns nicht zu fürchten. Und wie leicht erschrecken doch unsere Herzen und wie leicht fürchten wir uns doch. Ich möchte dazu einen längeren Abschnitt lesen, der das verdeutlicht. Das ist im 1. Königebuch, Kapitel 19, ab Vers 1. Zuvor hat Elia die Baalspropheten getötet, hat den Baalskult als falsch und als Götzendienst aufgedeckt. Und dann lesen wir Kapitel 19, nicht, dass das irgendwas gebracht hätte bei der Führungsschicht. Und Ahab sagte Isebel, die ja die Baalspriester angeschafft hatte und den ganzen Kult darum herum, was Elia getan hatte und wie er hatte alle Propheten Baals mit dem Schwert erwürgt. Da sandte Isebel einen Boten zu Elia und ließ ihm sagen, die Götter tun mir dieses und das, wo ich nicht morgen um diese Zeit deiner Seele tue, wie du diesen Seelen einer. Da er das sah, machte er sich auf und ging hin, um seines Lebens willen und kam nach Beersheba in Juda und ließ seinen Diener da selbst. Er aber ging in die Wüste, eine Tagesreise weit, kam hinein und setzte sich unter ein Wacholder und bat, dass seine Seele stürbe und sprach, es ist genug. So nimm nun Herr meine Seele, denn ich bin nicht besser als meine Väter. Und er legte sich und schlief unter dem Wacholder. Ein großer Mann Gottes ist am Ende. Er hat Wunder erlebt, er hat erlebt zuvor, wie er ernährt und beschützt wurde von Gott. Und diese Todesdrohung dieser Frau hat ihn aus der Bahn geworfen. Und er denkt sich, vielleicht wird das denn jemals aufhören. Und er will nicht mehr. Bittet Gott um ein Ende. Und siehe, ein Engel rührte ihn an und sprach zu ihm, steh auf und iss. Und er sah sich um und siehe, zu seinen Häupten lag ein geröstetes Brot und eine Kanne mit Wasser. Und da er gegessen und getrunken hatte, legte er sich wieder schlafen. Und der Engel des Herrn kam zum andermal wieder und rührte ihn an und sprach, steh auf und iss, denn du hast einen großen Weg vor dir. Und er stand auf und aß und trank und ging durch dieselbe Kraft, ging durch die Kraft derselben Speise 40 Tage und 40 Nächte bis an den Berg Gottes Horeb und kam da selbst in eine Höhle und blieb da selbst über Nacht. Also er hat das Eingreifen Gottes gespürt. Gott hat seine unmittelbare Not gestillt, hat ihm wieder Kraft gegeben. Und siehe, das Wort des Herrn kam zu ihm und sprach zu ihm, was machst du hier, Elia? Wer ist eigentlich das Wort des Herrn? Können wir fragen an dieser Stelle, ne? Er sprach, ich habe geeifert um den Herrn, den Gott Zebaoth, denn die Kinder Israel haben deinen Bund verlassen und deine Altäre zerbrochen und deine Propheten mit dem Schwert erwürgt und ich bin allein übrig geblieben und sie sehen danach, dass sie mir das Leben nehmen. Also Elia klagt sein Leid und er sieht sich ganz allein gelassen. Er denkt, er ist der Letzte auf Erden, der an Gott glaubt. Und Gott sprach, geh heraus und tritt auf den Berg vor dem Herrn. Und siehe, der Herr ging vorüber, und ein großer, starker Wind, der die Berge zerriss und die Felsen zerbrach vor dem Herrn. Der Herr war aber nicht im Winde. Und nach dem Winde kam ein Erdbeben, und der Herr war nicht im Erdbeben. Und nach dem Erdbeben kam ein Feuer, aber der Herr war nicht im Feuer. Und nach dem Feuer kam ein stilles, sanftes Sausen. Da das Elia hörte, verhüllte er sein Antlitz mit seinem Mantel und ging heraus und trat in die Tür der Höhle. Und siehe, da kam eine Stimme zu ihm und sprach, was hast du hier zu tun, Elia? Er sprach, ich habe um den Herrn, den Gott Zebot, geeifert, denn die Kinder Israel haben deinen Bund verlassen, deine Altäre zerbrochen, deinen Propheten mit dem Schwert erwürgt und ich bin allein übrig geblieben und sie sehen danach, dass sie mir das Leben nehmen. Aber der Herr sprach zu ihm, geh wiederum deines Wegs durch die Wüste gegen Damaskus und geh hinein und salbe Hazael zum König über Syrien und Jehu, den Sohn Nimsis, zum König über Israel und Elisa, den Sohn Safats, von Abel-Mahola zum Propheten an deiner Stadt. Und am Ende sagt er noch, ich will übrig lassen 7000 in Israel, alle Knie, die sich nicht gebeugt haben vor Baal und den Mund, der ihn nicht geküsst hat. Also im ersten Schritt gibt Gott Elia, was er unmittelbar braucht, Kraft, um weiterzumachen. Denn er will nicht mehr. Und dann sieht er, dann kommt dieses sanfte Sausen, also wo Gott in aller Freundlichkeit und Zartheit zu ihm kommt und ihn tröstet. Es ist also nicht nur wo Elia sieht, es ist nicht nur ein Gott, der seine Wege durchsetzt und seine Feinde vernichtet, sondern dass er persönlich zu ihm kommt, um ihn zu trösten, ihm Trost zuzusprechen. Und es bleibt nicht nur dabei, dass es alles wieder irgendwann gut werden wird, sondern er stattet ihn aus mit einem Auftrag und einem Ausblick, nämlich seinen Nachfolger. Also Kraft zum Leben, Trost im Alltag, Auftrag und Ausblick bekommt Elia an diesem Berg. Und seine Furcht und sein Verzagen schwindet. All das, was riesengroß war, die Drohung der Isebel, wurde so groß, wie es sein muss. Das ist eine leere Drohung eines Menschen, der nicht gegen Gott bestehen kann. Seine Treue und Liebe, Gottes Treue und Liebe, helfen uns, die Welt, in der wir sind, zu ertragen. Und manchmal ist es wirklich ein Ertragen. Und vielleicht ist es tragisch, wenn es kein Ertragen ist für mich oder für dich, dann merkst du nämlich vielleicht was nicht. All das, was um dich herum falsch läuft und was dich auch abhalten will von Gott. Aber es ist ein Segen, wenn Gott uns beisteht, damit wir diese Welt ertragen können. Im Jakobusbrief Kapitel 1 lesen wir, meine lieben Brüder, achtet es für eitel Freude, sogar Freude, wenn ihr in mancherlei Anfechtung fallet und wisset, dass euer Glaube, wenn er rechtschaffen ist, Geduld wirkt. Geduld aber soll fest bleiben bis ans Ende, auf das ihr seid vollkommen und ganz und keinen Mangel habt. Danach schreibt Jakobus, selig ist der Mann, der die Anfechtung erduldet, denn nachdem er bewährt ist, wird er die Krone des Lebens empfangen. Der Ausblick, welcher Gott verheißen hat, denen, die ihn lieb haben. Und im Matthäus-Evangelium, Kapitel 5 lesen wir, selig sind die um Gerechtigkeit willen verfolgt werden, denn das Himmelreich ist ihr. Wir haben das vor kurzem von Tobias ja gehört, der Bergpredigt. Selig seid ihr, wenn euch die Menschen um meinetwillen schmähen und verfolgen und reden allerlei Übles gegen euch, so sie daran lügen. Also ihr seid selig, wenn euch das geschieht, aber vielmehr ja auch, wenn ihr so lebt, dass euch das geschieht. Ihr habt ja kein Problem damit, wenn ihr mit dem Strom schwimmt. Wir haben vor ein paar Jahren erlebt, dass die nicht mit dem Strom schwimmen wollten, doch auch in Deutschland Nachteile haben konnten. Und die schön mit dem Strom geschwommen sind, keinen Widerstand geboten haben, die hatten keine Probleme. Aber man muss Gott mehr gehorchen als den Menschen. Das hat Petrus gesagt und die Apostel, als es darum ging in der Apostelgeschichte, dass sie nicht mehr Jesus verkündigen sollten. Und das kam überhaupt nicht gut an. Sie wurden gefangen genommen, sie wurden vor den Hohen Rat geschleppt und sie sollten auch getötet werden, sie sollten verfolgt werden. Und dann spricht dann einer aus dem Hohen Rat, der Pharisäer Gamaliel, und sagt: Lasst sie in Ruhe. Wenn das wirklich von Gott ist, was wollt ihr tun? Und wenn es eben nicht von Gott ist, dann wird es von alleine aufhören, so wie all die anderen Sekten, die wir schon erlebt haben. Und das sehen sie ein, aber so ganz lassen sie es doch nicht geschehen und lassen sie schlagen. Und die Reaktion ist erstaunlich. Gott muss ihnen wirklich beigestanden haben, denn da steht, Petrus und die Apostel, sie gingen fröhlich vom Hohen Rat hinweg, weil sie gewürdigt worden waren, um seines Namens willen Schmach zu erleiden. Und sie hörten nicht auf, alle Tage im Tempel und in den Häusern zu lernen. Wenn es mal soweit ist, dass uns das blühen sollte, dann hoffe ich sehr, dass wir auch so feststehen und dass Gott uns dann auch diese Freude und den Frieden gibt, ihm nachzufolgen, wenn es in die Richtung geht. Und Gott möchte aber, und er hat es ja, sagt es ja zu, er will uns stärken und uns aufrichten, auch in diesen Zeiten. Momentan haben wir diese Zeiten ja nicht wirklich. Es ist irgendwie so eine, eher so etwas, so ein Belächeln oder vielleicht in eine gewisse Ecke geschoben werden, wenn man bestimmte Dinge meint und sagt. Aber noch sind wir ja nicht da. Sicherlich, es mag sukzessive dahin gehen, aber umso mehr ist es wichtig, dass wir da wach bleiben und uns von Gott auch stärken lassen. Dass wir seine Treue auch wirklich annehmen. Und jetzt zuletzt, Gott hilft ja auch oder möchte uns auch beistehen in den kleinen Dingen, in den Dingen, die vielleicht nicht so wichtig sind, wo man sagen würde, naja, aber für die Heilsgeschichte nicht ganz so entscheidend und auch für dein Heil nicht ganz so entscheidend. Wichtig ist doch, dass du es bis zum Ende schaffst. Und das ist ja auch wichtig, das ist das Wichtigste. Aber dabei bleibt Gott nicht stehen. Wenn wir im 1. Samuel aufschlagen, da geht es ja um Samuel. Also erstmal geht es um seine Mutter, um Hannah. Und Hannah war sehr, sehr traurig, denn Hannah hatte kein Kind. Das war eine Schande. Heute ist es weniger eine Schande, aber zur damaligen Zeit, zu biblischen Zeiten und bis vor kurzem war es eine Schande. Und die war sehr traurig. Ihr Mann liebte sie. Er sagte zu ihr: Hannah, warum weinst du und warum isst du nichts? Sie waren dann gerade beieinander im Haus, beim Haus des Herrn. Warum weinst du und warum isst du nichts und warum ist dein Herz so traurig? Bin ich dir nicht besser denn 10 Söhne? Also, man kann das natürlich in zwei Seiten sehen. Warum versteht er sie nicht? Aber er sagt ihr, so verstehe ich das, ich bin aber doch da. Ich verstehe, dass du traurig bist, aber ich bin doch da. Und so erfährt sie vielleicht schon als erstes bisschen Trost durch gute Gemeinschaft, die Gott ihr geschenkt hat, dass er ihr einen guten Mann gegeben hat. Später aber wird ihr Gebet ja doch erhört und sie bekommt einen Sohn. Und sie hat ja versprochen, wenn ich diesen Sohn bekomme, dann soll Gott ihn wieder haben. Ich will ihn sogar hergeben. Aber ich möchte wenigstens ein Kind haben. Und Gott gibt ihr, was sie möchte. Und sie bekommt einen Sohn, der heißt Samuel. Und der wird dann zu Eli gebracht, zum Hohenpriester, und er soll ihm dienen. Und sie besucht ihn dann und bringt ihm neue Kleidung und so weiter. Und dann sehen wir, und das ist das, worauf ich eigentlich hinaus will, ich glaube, ich habe es schon mal gesagt, bestimmt schon mal, ich finde es aber, was mein Herz anrührt, und dann lesen wir in Kapitel 2, ab Vers 21, und der Herr suchte Hannah heim, dass sie schwanger ward und gebar 3 Söhne und 2 Töchter. Also hatte sie insgesamt 6 Kinder. Und das heißt, Gott bleibt nicht dabei stehen. Samuel war wichtig für die Heilsgeschichte. Samuel war derjenige, der Richter im Volk werden, der letzte Richter des Volkes werden sollte. Samuel war derjenige, der 2 Könige salben sollte. Samuel spielt eine wichtige Rolle, vor allem im Alten Testament, aber für uns natürlich zur Belehrung auch. Aber dabei blieb es nicht stehen. Gott lässt sich nicht lumpen. Gott hat ihr darüber hinausgegeben, was sie wollte, was sie sich erfleht hat. Er hat ihr weitere Kinder gegeben. Und das steht ja nicht einfach nur da so, sondern damit wir eben Gott erkennen, dass wir sehen können, wie ist Gott. Gott will uns über dem hinausgeben, was wir vielleicht wünschen und was, wonach wir uns sehnen. Gott hat ihr sozusagen den Sohn erstattet. Eine andere Begebenheit viel später, ja so viel später nun auch nicht, beim König David, ich komme immer wieder auf ihn zurück, das ist nachdem er sich Bathseba genommen hat und Uriah hat umbringen lassen, da kommt ja Nathan und überführt ihn. Erst will David ja nicht so recht, will es auch gar nicht so richtig wahrhaben, dann aber erkennt er seine Sünde und Nathan, und mir geht es aber darum, was Nathan zu ihm sagt. So hat der Gott Israels gesprochen. Ich habe dich zum König über Israel gesalbt und ich habe dich aus Sauls Händen errettet, denn er ist ja verfolgt worden von Saul, der ihn töten wollte. Ich habe dir das Haus deines Herrn, also Saul, gegeben und dir die Frauen deines Herrn dir in den Schoß gelegt. Ich habe dir das Haus Israel und Juda übergeben. Und jetzt kommt es, worauf es mir eigentlich ankommt. Und wenn dir das noch zu wenig war, so hätte ich dir noch dies und das hinzugefügt. Warum also hast du mein Gebot übertreten, hast das getan, was ich verabscheue. War es wichtig, dass David noch mehr hätte bekommen können für die Heilsgeschichte, für den Weg des Volkes? Nein. Er sagte, ich hätte dir doch gegeben, was dein Herz begehrt, weil ich dich liebe. So ein Vater sein Kind liebt und sich daran erfreut, dass das Kind sich erfreut. Es war nicht wichtig zum Heilen, aber es war wichtig für David und für Gott wichtig genug, dass es in der Schrift auftaucht. Wir haben heute schon mal gehört, wir müssen auf Gott auch hören. Wir müssen die Signale richtig deuten können und dürfen sie nicht ignorieren. Also merkt euch, SOS, save our soul, rette unsere Seele. Wichtig, aber ich meine was anderes. Es ist eine Begebenheit von einem Bruder, der das veröffentlicht hat, auf der Internetseite. Nur ganz kurze Geschichte, aber die ist auch nichts wahnsinnig Großes, aber sie zeigt, dass es auch im Kleinen, dass Gott auch im Kleinen wirkt und wirken will. Da schreibt ein Bruder namens Hohlweger, morgens früh, so gegen 1 oder 2 Uhr, verlangt die Natur ihr Recht, also er musste aufstehen. Und wie das nachts nun mal so bei mir ist, watschelte ich schlaftrunken zur Toilette, zum Licht anschalten war ich zu faul. Ich kann alles nachvollziehen hier gerade. Nachdem ich dann gespült hatte und wieder zurück Richtung Schlafzimmer gegangen war, verspürte ich plötzlich den Impuls, innezuhalten. In Gedanken kam mir dann erstmal, warum soll ich innehalten? Wahrscheinlich eher, warum soll ich innehalten? Aber auf jeden Fall, prompt ignorierte ich diesen Eindruck und murmelte mich wieder ins Bett. Der Morgen brach an. Meine Frau, die schon auf war, kam ins Schlafzimmer mit der frohen Botschaft, dass das Wasser in der Toilette rinnt und nicht mehr aufhört. Plötzlich war ich hellwach und hastete zur Toilette, um mich von der Misere zu überzeugen. Ich mochte mir nicht ausmalen, wie viele Liter die ganze Nacht, also etwa 6 Stunden, in den Abfluss flossen. Hätte ich den sanften Impuls nicht ignoriert, hätte ich das Problem schon in der Nacht beheben können. Der Schwimmer war blockiert, also keine große Sache. Somit mussten wir zähneknirschend die höhere Wasserrechnung bezahlen. Gott hatte einen anderen Plan. Das ist eine kleine Sache, nichts Wichtiges, nichts Heilsentscheidendes, nichts, was dich abbringt oder sonst wie was, aber auch in kleinen Dingen will Gott uns Gutes tun. Wir müssen aber schon zuhören. Mein Auto steht draußen, weil es TÜV bekommen hat. Es hat aber nicht sofort TÜV bekommen und ist durchgefallen durch die Prüfung. Das hätte ich nicht unbedingt gedacht. Ich hatte ja schon einiges investiert, aber da war ein bisschen was zu machen. Und erst wusste ich gar nicht, wie teuer es wird. Und wir hatten Gott dann ganz klar um eine Entscheidung gebeten, bleibt es bei dem Auto oder eben nicht. Und wir haben so eine Art, sozusagen ein bisschen Fließ ausgelegt. Wenn es mehr als das wird an Kosten, dann wollen wir es nicht mehr behalten. Und dann, Herr, ich bitte dich, dass du uns zeigst, dass du deutlich machst, ob wir es behalten sollen oder nicht. Es wurde deutlich weniger als diese Grenze. Schon noch Geld, aber deutlich weniger. Und der TÜV wurde dann erteilt. Ist das wichtig gewesen? Für uns ja. Wir haben Gott um ein ganz klares Zeichen gebeten und es kam sehr deutlich. Ich habe einmal ganz verzweifelt ein uraltes Schreiben im Rathaus, ich arbeite im Rathaus, in einem gesucht. Das wurde, auf einmal musste ich das haben. Auf einmal wurde danach gefragt. Ich habe das schon 2 Jahre alt, 3 Jahre alt. Und wo ist es wohin gekommen? Es war nicht da, wo es hätte sein sollen. Und damit kann es überall sein. Tatsächlich habe ich es dann doch. Ich habe gebetet, weil es war wichtig, es war schon echt wichtig und wäre ein bisschen peinlich gewesen, wenn ich es nicht wiedergefunden hätte. Und dann drehe ich einen Stapel um und da liegt es. Das war eine kleine Sache, aber ich war schon sehr dankbar, muss ich sagen. War es wichtig? Wenn ich dachte, ich habe es nicht mehr, dann wäre es vielleicht nicht so toll gewesen. Aber Gott wollte mir diese Peinlichkeit ersparen. Vielleicht haben einige von euch schon mal ein Bewerbungsverfahren erlebt, dass sie gegen alle Widerstände eine Arbeit bekommen haben. Wie hast du das denn geschafft, da reinzukommen? Und Gott hat den Weg geebnet. Und wir alle haben schon mal Not gehabt. Wir haben geistig Not gehabt, weil vielleicht wir uns kaum noch zu Gott getraut haben, weil wir richtig daneben gelangt haben, weil wir gesündigt haben, weil wir was Falsches getan haben oder das Richtige nicht getan haben. Und wir wurden getröstet. Oder wir hatten materielle Not. Ich habe das auch erlebt vor einigen Jahren, wo ich wirklich große materielle Not hatte und mir wurde wundersam geholfen. Oder wenn wir krank sind, oder wenn wir traurig sind, oder wenn wir müde geworden sind, wir haben es gelesen. Und auch wenn wir lau sind, wenn wir nicht mehr so, und so genau wollen wir es doch nicht nehmen, dann kommt auch Gott. Vielleicht ist es nicht immer ganz so schön, weil man dann darauf gestoßen wird, aber Gott kommt trotzdem, Gott ist treu. Auch wenn wir abgeirrt sind, ist Gott immer noch treu. Gott stößt dich nicht hinaus, weil du abgeirrt bist. Warum sage ich das alles? Das wisst ihr doch. Wisst ihr das? Ich hoffe, die meisten von euch wissen es. Ich hoffe, ihr habt es auch schon so erfahren. Das soll uns doch eigentlich gegenwärtig sein, dass Gott so ist, dass er uns liebt, dass er treu ist, dass er sich da an das hält, was er getan hat, dass er uns zurückholt, dass er uns nachgeht. Das wissen wir doch alles. Aber die Bibel spricht da eine andere Sprache. Im 5. Buch Mose, Kapitel 6, lesen wir so: Hüte dich des Herrn zu vergessen, der dich aus dem Lande Ägypten aus dem Diensthause geführt hat. Entschuldigung. Buch Mose, Kapitel 8. Wirst du aber das Herrn deines Gottes vergessen und anderen Göttern nachfolgen und ihnen dienen und sie anbeten, so bezeuge ich heute über euch, dass ihr gewiss umkommen werdet. Nee, Gott vergesst. Und dann gehen sie ins Land, Josua, Kapitel 4. Und dann gehen sie über den Jordan. Ja, also im positiven Sinn. Nicht, wie wir es heute meinen. Und dann sagt Gott: Geht hinüber vorn an die Lade des Herrn, eures Gottes, mitten in den Jordan und hebt an jeder einen Stein auf seine Achsel, nach der Zahl der Stämme der Kinder Israel, damit sie ein Zeichen unter euch seien. Und wenn eure Kinder künftig ihre Väter fragen und sagen werden: Was haben diese Steine für euch zu bedeuten? So sollt ihr ihnen alsdann sagen, wie das Wasser des Jordan vor der Lade des Bundes des Herrn sich verteilt hat, als sie durch den Jordan gingen. Haben sie das Wasser des Jordans zerteilt, darum sind diese Steine den Kindern Israel zum ewigen Gedächtnis gesetzt. Also immer wieder die Aufforderung: Vergesst nicht Gott, vergesst nicht Gott, vergesst nicht Gott, vergesst nicht Gott, vergesst nicht Gott. Denkt daran, erinnert euch. Und dann zieht die Bibel aber eine bittere Bilanz. In Richter, Kapitel 3. Und die Kinder Israel taten, was übel war vor dem Herrn, und sie vergaßen des Herrn, ihres Gottes, und dienten den Baalen und Astarten. Und im 1. Samuel, als sie aber des Herrn, ihres Gottes, vergaßen, verkaufte er sie unter die Hand Siseras, des Feldhauptmannes des Königs Jabir zu Hazor, und unter die Hand der Philister und unter die Hand des Königs der Moabiter, die stritten wieder sie. und auch die Psalmen beklagen, und sie vergaßen seine Taten, seine Wunder, die er ihnen erzeigt. Psalm 78, Psalm 106. Aber sie vergaßen alsbald sein Werk, sie warteten nicht auf seinen Rat. Psalm 106 weiter. Sie vergaßen Gottes, ihres Retters, der große Dinge in Ägypten getan. Und in Jeremia beklagt Gott: Vergisst auch eine Jungfrau ihren Schmuck oder eine Braut ihren Gürtel? Aber mein Volk hat meiner vergessen seit unzähligen Tagen. Und in Hosea, Kapitel 13, als sie aber Weide fanden, wurden sie satt. Und als sie satt wurden, erhob sich ihr Herz, darum vergaßen sie mich. Noch im Neuen Testament zum Beispiel, 2. Petrusbrief, Kapitel 3. Dabei vergessen sie aber absichtlich, dass schon vorlängst Himmel waren und eine Erde aus Wasser und durch Wasser entstanden ist durch Gottes Wort. Zurück zu dem Jungen, dessen Vertrauen so erschüttert wurde. Zu Recht hatte er all das Gute wohl vergessen, das sein Vater ihm getan hat. Denn sein Vater kannte eben nicht sein Herz. Der Vater war nicht so treu, wie hätte er sein müssen. Wie hätte er da Treue von seinem Sohn erwarten können? Unser Vater im Himmel aber ist treu, auch wenn wir untreu sind. Er will uns heimbringen zu sich. Und er liebt uns, anders als dieser Vater, mit vollkommener Liebe. Wenn wir zurückdenken, letzte Woche, dem Gespräch Petrus und Jesus, das schon mal verdreht letztes Mal, ne? Wenn wir die Situation zurück vor Augen stellen, wo dann Jesus sagt, zu Petrus, liebst du mich? Wenn wir es umdrehen und Petrus hätte gefragt, Herr, liebst du mich? Dann hätte der Herr, ohne zu zögern, vielleicht erstmal deine Hände gezeigt und die Wunden, aber er hätte gesagt, ja, bis in alle Ewigkeit. Und er hätte gewusst, was das bedeutet. Und darum, wenn wir in die nächste Woche gehen, lasst uns daran denken, unser Gott ist treu, er liebt uns, er meint es gut mit uns. Lasst uns das nicht vergessen, damit wir in ihm bleiben, so wie er in uns bleibt. Denn nur in ihm ist das Heil. Amen. Amen.